Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und diese Psalmenserie beginnen darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit den Psalmen. Für mich waren so die Psalmen, bis ich etwa 20 war, hatten die keine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich hatte nicht so den Zugang gefunden. Und dann, seit ich 20 bin, das sind jetzt, bald ist das die Hälfte meines Lebens, also ich wäre jetzt dieses Jahr 40, jetzt seit etwa 20 Jahren begleiten mich die Psalmen mindestens wöchentlich, oft sogar täglich. Und ich liebe dieses Buch. Also mit etwa 17 Jahren bin ich zu einer lebendigen Nachfolge von Jesus gekommen. Das heißt, so die ersten 3 Jahre war es nicht so wichtig, aber seitdem ist dieses Buch eines meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Und das hat damit zu tun, dass in den Psalmenbüchern so ein ehrlicher Umgang ist. Die Psalmen sind ja darum ganz speziell in der Bibel. Es ist zum einen sind es Gebete von Menschen. Also sind Worte von Menschen, Gebete, die aufgeschrieben wurden. Und gleichzeitig ist es Gottes Wort an uns. Also natürlich, alle Schrift ist von Menschen aufgeschrieben und Gottes Wort an uns. Aber bei den Psalmen ist das Spezielle, dass es gleichzeitig Gebete sind. Also Worte zu Gott, die gleichzeitig Gottes Worte zu uns sind. Und das ist ganz besonders an den Psalmen. Auch wenn man mal darüber nachdenkt, das ist wirklich faszinierend, dass Gott Gebete von Menschen braucht, um wieder uns, für uns auch Gottes Wort in der heutigen Zeit hineinzusprechen. Und sehr schön an den Psalmen ist ja, dass man weiß, seit Jahrtausenden beten, dass Menschen immer wieder, man darf wie mit einstimmen. Aber die Psalmen sind ja auch nicht alle so ganz einfach, weil sie eben wirklich alle Emotionen auch aufgreifen. Von vielen Emotionen freuen wir uns, wenn wir das lesen, aber es gibt auch manche Emotionen, bei denen wir selbst auch Mühe haben, wenn wir das lesen. Und dieser Psalm, ich habe es Thomas angeboten, ich kann nicht sagen, er hat ihn mir zugeteilt, aber zu dem ich heute prägen darf, ist ein Psalm, der nicht einfach ist. Also ein Psalm, mit dem ich auch eher Mühe habe. Ich denke, es ist oft ein Psalm, den wir eher überspringen, wenn wir ihn lesen, weil er herausfordert. Das ist der Psalm 94. Er gehört zu den Rachepsalmen. Und ich lese uns diesen Psalm vor, den ganzen Psalm, auch wenn er relativ lang ist, sind 23 Verse. Und wir werden nicht den ganzen Psalm auseinandernehmen, sondern wir werden stark uns fokussieren, einfach auf das Thema Zorn, das in diesem Psalm auch zum Ausdruck kommt. Psalm 94. Du Gott, der Vergeltung übt, Herr, du Gott, der Vergeltung übt, erscheine in deinem herrlichen Glanz. Erhebe dich, du Richter der Erde, zahle den Stolzen ihre hochmütigen Taten heim. Herr, wie lange sollen diese Gottlosen triumphieren? Wie lange noch sollen sie sich hämisch freuen? Sie sprudeln nur so über von Gemeinheit, reden vermessen, sie richten Unheil an und brüsten sich auch noch damit. Dein Volk, Herr, zertreten sie, dein Eigentum drücken sie zu Boden. Witwen und Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, bringen sie um und selbst Waisen ermorden sie. Und dabei sagen sie noch, der Herr sieht es doch nicht. Der Gott der Nachkommen Jakobs bemerkt es gar nicht. Kommt zur Einsicht, ihr Unvernünftigen im Volk, ihr Törichten, wann wollt ihr endlich Vernunft annehmen? Der das Ohr der Menschen erschaffen hat, sollte er wirklich nicht hören. Und der das Auge gebildet hat, sollte er nicht hinsehen. Er, der sogar ganze Völker straft, wird er nicht jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen. Schließlich ist er es doch, der den Menschen Erkenntnis gibt. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen. Er weiß, dass ihre Überlegungen vergänglich sind wie ein Hauch. Glücklich zu preisen ist der Mensch, den du, Herr, erziehst und aus deinem Gesetz belehrst. So verschaffst du ihm Ruhe vor Tagen des Unglücks, bis dem Gottlosen das Grab geschaufelt wird. Denn der Herr wird doch sein Volk niemals verstoßen. Sein Eigentum lässt er nicht im Stich. Die Rechtsprechung wird sich wieder auf Gerechtigkeit gründen. Und alle, die von Herzen aufrichtig sind, werden sich gerne danach richten. Wer ist bereit, mit mir gegen die verbrecherischen Feinde anzutreten? Wer hilft mir, standzuhalten gegen Leute, die Unheil anrichten? Hätte der Herr mir nicht geholfen, dann hätte nicht viel gefehlt und ich befände mich bereits in der Stille des Totenreichs. Doch immer, wenn ich dachte, jetzt gerate ich in Stolpern, dann stützte mich der Herr, dann stützte mich, Herr, deine Gnade. Als viele Sorgen mich quälten, erfüllte dein Trost mein Herz mit Freude. Kann es wirklich sein, dass diese Leute, die uns jetzt regieren, ein Bündnis mit dir eingegangen sind? Sie bringen doch nichts als Verderben über uns. Sie berufen sich zwar auf deine Ordnungen, richten aber nur Unheil an. Sie raten sich zusammen gegen den, der nach Gottes Willen lebt. Unschuldige Menschen verurteilen sie. Doch der Herr ist meine sichere Burg geworden. Mein Gott ist der Fels, bei dem ich Zuflucht finde. Er lässt das Unheil, das von diesen Leuten ausgeht, auf sie selbst zurückfallen. Und für ihre Bosheit wird er sie vernichten. Ja, vernichten wird sie der Herr, unser Gott. Ich lese uns gleich nochmal diese Verse 1 und 2 und dann der 23. Vers. Du Gott, der Vergeltung übt, Herr, du Gott, der Vergeltung übt, erscheine in deinem herrlichen Glanz. Erhebe dich, du Richter der Erde, zahl den Stolzen ihre hochmütigen Taten heim. Und dann erlässt das Unheil, das von diesen Leuten ausgeht, auf sie selbst zurückfallen. Und für ihre Bosheit wird er sie vernichten. Ja, vernichten wird sie der Herr, unser Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche Worte hört. Es gab über große Zeiten viele Menschen, die gesagt haben, solche Psalmen, die gehören nicht wirklich in Gottes Wort hinein. Die müsste man eigentlich herausstreichen. Das ist einfach ein menschlicher Anteil, der da durchkommt. Das ist nicht Gottes Wort. Ja, dürfen wir dem Zorn so Raum geben, wie hier der Psalmist dem Zorn Raum gibt und Gott aufruft, Vergeltung zu üben? Und das ist ja nicht ein Zorn, wie wir ihn so im Alltag mal erleben. Also beispielsweise eben, wenn... bei uns zu Hause nehme ich jetzt mal das Beispiel, wenn eines der Kinder beim Mittagessen zum dritten Mal den Becher ausgeleert hat. Also da gibt es bei mir schon mal, dass die Emotionen dann hochgehen. Aber es ist ja nicht der Zorn, den wir im Alltag erleben oder auch den Jürgen erwähnt hat, der im Autoverkehr, der uns da begegnet, dass unsere Emotionen hochgehen. Wir haben den Psalm miteinander gelesen. Es geht um unfassbares Leid, das da geschieht. Vers 6 und 7. Witwen und Menschen, die nicht zu unserem Volk gehören, bringen sie um und selbst Waisen ermorden sie. Und dabei sagen sie noch, der Herr sieht es doch nicht. Der Gott der Nachkommen Jakobs bemerkt es nicht. Wir sehen, dieser Zorn, der hier in diesem Psalm zum Ausdruck kommt, der richtet sich gegen Menschen, die wirklich unglaubliche Zerstörung anrichten, die absolut ungerecht ein ungerechtes Leben führen, auch ein gemeines, zerstörerisches Leben. Und viele Menschen leiden unter ihnen. Hier richtet sich der Zorn gegen Menschen, die gegen die Schwächsten vorgehen. Und dazu kommt, und das ist eigentlich das Schlimmste, dass diese Menschen nicht einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Sie sagen, das sind Menschen, die gehen gegen Waisen und gegen Witwen vor, aber niemand sieht es. Und diese Ungerechtigkeit, dieses Vorgehen, das gab es zur Zeit von David und das gibt es auch heute. Und ich denke, wir sind gerade ganz neu, auch in Europa, mit dieser Situation konfrontiert, dass wir realisieren, dass auch nahe von uns solches Unrecht auch heute wieder geschieht. Lange war das ja nicht so der Fall, lange war es vielleicht weiter weg und manche von uns hatten Beziehungen zu Leuten, die das ähnlich erlebten, aber jetzt trifft es uns viel näher. Ich hatte diese Predigt schon vorbereitet, bevor dieser Ukraine-Konflikt ausbrach. Und da war es noch weniger nah. Ich denke, heute ist das noch viel näher. Aber ich habe eine Predigt gefunden von einem deutschen Pfarrer, der auch solche unfassbare Not erlebt hat. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von ihm, das mir auch sehr hilft im Umgang mit diesem Zorn, der uns in diesem Psalm begegnet. Er schreibt, dass meine Familie und ich 1994 aus dem Völkermord in Ruanda geflohen waren, wurde ich um die Predigt in einem Gedenkgottesdienst für einige ermordete Ruander gebeten. Ich wälzte meine Bibel hin und her auf der Suche nach einem geeigneten Predigttext und nach langem, hilflos verzweifelten Suchen landete ich bei Psalm 94, zum allerersten Mal. Noch nie hatte ich je darüber gepredigt. Aber zum ersten Mal in meinem Leben war ich da plötzlich in einer Situation, wo ausgerechnet dieser Psalm mir die Worte zur Verfügung stellte, die ich brauchte. Dieser Psalm, den ich früher wie manchen anderen Bibeltext ausgelassen hatte, auf einmal begann er zu sprechen. Die extreme Herausforderung und Belastung, unter der ich stand, etwas zu sagen, angesichts dieses furchtbaren Völkermordes, dem ja auch etliche meiner Freunde und Kollegen zum Opfer gefallen waren, diese extreme Belastung konnte sich in diesem Text Luft verschaffen. So viel sollte also klar sein. Dies ist ein Text für einen Leidenden, einen zutiefst Gedemütigten. Dieser Mann hatte den Völkermord hautnah miterlebt, er hatte Freunde, er hatte lange in Ruanda gelebt. Und jetzt in dieser Situation, wo er an diesem Gedenkgottesdienst predigen muss, spricht dieser Text zu ihm. Und gerade darum faszinieren mich die Psalmen auch, weil sie wirklich für jede Lebenslage auch das ausdrücken können, was in unserem Herzen abgeht. Situationen, wo uns eigentlich die Worte fehlen würden, wo Menschen himmelschreiende Ungerechtigkeit erleben und dann zu Gott schreien und auch um sein Gericht flehen. Und zuerst sind Psalmen wie Psalm 94 für solche Menschen formuliert. Nicht einfach für uns, die wir, ich sage jetzt mal, gehe mal davon aus, ich kenne euch ja wenige von euch ganz persönlich, aber im Westen leben und es uns grundsätzlich gut geht und wir selten mit solcher himmelschreiender Ungerechtigkeit persönlich getroffen sind. Zuerst ist es für Menschen, die selbst unter solcher Ungerechtigkeit leiden. Und trotzdem wollen wir uns heute natürlich auch darüber Gedanken machen, was es denn für uns bedeutet, auch gerade was dieser Zorn angeht, der hier zum Ausdruck kommt. Denn dieser Zorn kann ja auch Gutes bewirken, das sehen wir in diesem Psalm. Er kann, und ich glaube, das haben wir auch in den letzten Wochen gesehen und gehört auch, er kann auch Energie geben, um gegen Falsches anzugehen. Also Zorn weckt in uns Kräfte, ich sage jetzt sowohl zum Negativen, aber auch eben zum Positiven, die uns dazu aufrütteln können, Zorn auf eine Situation, dass wir etwas tun. Ich denke, jeder von uns kennt Formen vom Zorn. Zorn und Liebe gehören ja auch zusammen, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht etwas komisch tönt, aber jeder, der von ganzem Herzen liebt, hat auch für die gleiche Person, die er liebt, kann sehr viel Zorn empfinden. Und auch im positiven Sinn. Also nehmen wir das Beispiel, wenn es um zum Beispiel Suchtmittel geht. Wenn dein Kind oder dein Partner mit Suchtmitteln kämpft, seien es Drogen oder Alkohol oder anderes, dann wirst du einen Zorn auf diese Suchtmittel entwickeln und auch auf die Menschen, die ihn mit diesen Suchtmitteln in Verbindung bringen. Das ist gut. Es ist gut, dieser Zorn zeigt uns etwas. Wenn du jemanden liebst, dann hast du Dinge, die diesen Menschen zerstören. Oder vielleicht ist es bei dir, bei deinen Kindern gerade andere Suchtmittel, die mehr mit Medien zu tun haben, die dich herausfordern. Du siehst, das ist nicht nur positiv für mein Kind und das weckt in dir Zorn. Zorn gegen diese Dinge oder auch gegen, ich meine, Medien, nicht nur Kinder sind herausgefordert, auch viele Erwachsene, auch mit negativen Folgen von diesen Medien. Gerade auch Pornografie. Die in uns ein großer Zorn wecken kann, wenn wir sehen, dass unser Partner darin gefangen wird und uns auch verletzt damit. Also Zorn ist nicht einfach negativ. Zorn hat eine sehr positive Kraft in sich. Es gibt einen guten Zorn. Es gibt Zorn, der Energie freisetzt, damit wir für Gutes kämpfen. Und doch ist es so, dass dieser Grad sehr schmal ist des Zorns. Und wenn wir im Neuen Testament lesen, sind wir kaum Stellen, wo dieser Zorn positiv verbunden wird. Es gibt diese Stellen, aber meistens wird uns vor Zorn auch gewarnt. Und wir wollen auch kurz einfach ein paar Beispiele anschauen miteinander. Zum Beispiel Kolosser 3,8, da schreibt Paulus: Nun aber legt alles ab von euch, Zorn, Grimm, Bosheit, und dann geht es weiter. Aber da kommt schon als erstes kommt der Zorn. Und das wird wohl seinen Grund haben, dass der Paulus als erstes den Zorn nennt. Das wird damit zusammenhängen, dass er weiß, dass Zorn eben auch ganz viel Potenzial zur Zerstörung hat. Oder dann diese Stelle in Galater 5,20. Im Übrigen ist klar sichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und dann auch eine Aufzählung, und da kommen auch die Zornausbrüche vor. Oder noch Jakobus 1,19, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet und erst recht, ehe er zornig wird, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Das ist eine Aussage, wo Jakobus sogar sagt, eigentlich im Normalfall bewirkt unser menschlicher Zorn eben nicht das, was vor Gott gut ist. Und doch gibt es auch Stellen, die darauf hinweisen, dass es guten Zorn gibt. Zum Beispiel Epheser 4,26, da habe ich jetzt nicht auf PowerPoint dabei, aber da sagt Paulus, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Also es gibt für ihn auch einen Zorn, der dann nicht direkt mit Sünde verbunden sein muss. Warum ist es so, dass es uns so schwerfällt, mit unserem Zorn gut umzugehen? Ich denke, das eine ist, dass es eben eine ganz starke Emotion ist. Und wenn du Zorn empfindest, dann passiert ja so einiges in deinem Körper. Zuerst einmal wird das Stresshormon Noradrenalin ausgeschüttet. Und das ist nicht einfach mal negativ, aber das führt dazu, dass dein Blutdruck gesteigert wird, der Puls klettert in die Höhe und die Folge davon ist, wir kennen dieses Emoji oder dieses Smiley, man bekommt einen roten Kopf. Das ist so. Das ist wie eine natürliche Folge vom Zorn. Oder auch das, was hier so schön dargestellt ist, die Augenbrauen ziehen sich zusammen. Das ist bei fast jedem Menschen so, der zornig wird. Und da kann das Gefühl dann hochkommen, dass du vor Wut fast platzt. Das Problem bei der Wut und beim Zorn ist, dass es gibt so die Grenze, und wenn diese Grenze überschritten ist, dann hast du nicht mehr die Kontrolle über deine Emotionen, sondern die Emotionen haben die Kontrolle über dich. Und darum ist der Zorn so gefährlich. Darum wird auch so viel Zerstörung im Zorn angerichtet, weil Menschen die Kontrolle verlieren darüber. Ein Beispiel war ja auch letzte Woche, die ein oder andere von euch haben das vielleicht mitbekommen, die Oscar-Verleihungen. Da wurde ein Mann beleidigt, nicht er wurde beleidigt, Will Smith, sondern seine Frau. Und was genau, das weiß man ja nie, warum, was der Auslöser war. Aber ich sage grundsätzlich, hat ja vielleicht der eine oder andere von uns gedacht, also mir ging es so, eigentlich ist das ja noch ein richtiger Mann, der steht für seine Frau ein, oder? So das Grundsätzliche, das, ja, ich lasse mir meine Frau nicht beleidigen, das ist ja nicht nur negativ, aber dann das Vorgehen und dann der Moment, wo wie die Emotionen dann über den Verstand und über die Taten die Kontrolle übernommen hatten und dann auch viel Zerstörung anrichten, die man dann wieder irgendwie versucht, rückgängig zu machen. Aber das geht ja nicht mehr. Es gibt für uns Menschen nur einen schweren Umgang mit dem Zorn. Das ist mal eine Tatsache. Aber es gibt einen, der uns ein Vorbild war. Zuerst war ein Vorbild darin, wer mit dem Zorn umgegangen ist. Jesus. Bei Jesus gab es ja auch Momente, wo er zornig wurde. Ich denke, das bekannteste Beispiel ist, als er im Tempel war und da die Geldwechsler rausgeworfen hat. Da wurde er wirklich zornig. Und er wurde auch handgreiflich. Also er hat Taten folgen lassen. Er hat gesagt, raus hier, das geht nicht. Das ist das Haus meines Vaters. Und ihr missbraucht diesen Ort. Aber eine andere Stelle habe ich euch mitgenommen, wo diese Spannung noch viel deutlicher zum Ausdruck kommt. Das ist eine Stelle aus Markus 3,5. Da heißt es, er sah sie der Reihe nach an, die Pharisäer, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Die Situation war, er hat einen Mann am Sabbat geheilt, also Jesus hat einen Mann geheilt und die Pharisäer ärgerten sich darüber. Und dann heißt es, dass Jesus sie voller Zorn anschaute und gleichzeitig war in seinem Herzen betrübt. Und da sehen wir, dass es bei Jesus und auch bei Gott eben zusammengeht. Wir wissen, dass Jesus nie etwas aus einem falschen Motiv gemacht hat. Bei ihm war immer die Liebe da. Und gerade hier wird es auch sichtbar, dass er zwar dieses Verhalten der Menschen verurteilt hat, dass er zornig war auf ihr Verhalten und gleichzeitig war tief betrübt, weil sie haben ihm Leid getan. Die gleichen Menschen, die ihn zornig gemacht haben, haben ihm Leid getan, weil er wusste, die sind auch
gewissermaßen gefangen in sich selbst. Und das Wunderbare an Jesus ist ja, er ist uns nicht nur ein Vorbild. Jesus Christus hat an unserer Stelle den Zorn Gottes getragen, damit unser Herz auch von innen erneuert werden kann. Und dazu will ich jetzt ein paar Worte sagen. Im Psalm 94,9 lesen wir, der das Ohr der Menschen erschaffen hat, sollte er wirklich nicht hören, und der das Auge gebildet hat, sollte er nicht hinsehen, und er, der sogar ganze Völker straft, wird er nicht jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen, schließlich ist er es doch, der den Menschen Erkenntnis gibt. Das ist eine sehr tröstliche Stelle, wenn dir Unrecht angetan wird, dass du wissen darfst, es kommt der Moment, wo Gott für Gerechtigkeit sorgen wird. In dieser Welt wird für viele Menschen nicht für Gerechtigkeit gesorgt. Das ist eine Tatsache, das war schon immer so, das wird immer sein. Es wird Ungerechtigkeit geben, für die niemand einsteht. Vielleicht ist dir auch unglaubliche Ungerechtigkeit angetan worden und es hat sich niemand für dich eingesetzt. Das ist in dieser Welt so. Aber Gott sagt, es wird der Moment kommen, wo jedes Unrecht bestraft wird. Jedes Unrecht. Das ist der Moment, wo der Mensch vor Gott stehen wird, der Tag des Gerichts. Und das ist eine gute Nachricht, wenn dir viel Unrecht angetan wurde. Aber es ist eine schlechte Nachricht gleichzeitig für jeden von uns. Denn wir wissen alle, dass auch wir anderen Menschen Unrecht angetan haben, im Kleinen oder im Großen. Und dieser Vers sagt gleichzeitig auch, dass jeder von uns einmal gerade stehen muss vor Gott für das, was er getan hat. Und es bedeutet eben auch, dass wir alle vor diesem Gott nicht bestehen können, weil jeder von uns sich versündigt hat. Und das ist ja der Grund, dass Jesus gekommen ist. Das ist der Grund, dass der Vater gesagt hat, meine Liebe zu diesen Menschen ist so groß, aber mein Zorn ist gleichzeitig auch so groß. Welchen Weg gibt es? Und er hat diesen Weg, diesen unfassbaren Weg gewählt, dass er seinen einzigen Sohn losgelassen hat. Und Jesus hat diesen Weg auf sich genommen. Es war ein doppeltes Ja da, ein Ja vom Vater, der bereit war, seinen Sohn loszulassen, und ein Ja vom Sohn, der gesagt hat, ich gehe diesen Weg bis zum Letzten. Und am stärksten zeigt sich diese Spannung ja vor dem Tod von Jesus, als er im Garten Gethsemane war und darum gebeten hat, Vater, wenn es möglich ist, dann soll dieser Kelch an mir vorbeigehen. Mein Vater, heißt es wörtlich, ist es möglich, so geht dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Im Alten Testament wird, wenn es um den Zorn Gottes geht, wenn es um das Gericht Gottes geht, oft vom Kelch des Zorns gesprochen. Und das war mir lange nicht bewusst, aber es ist eine eindeutige Anspielung auf diesen Zorn Gottes, über dieses Gericht Gottes, das sich entladen wird, über die Menschen oder eben über Jesus. Und Jesus hat hier nochmal diese Möglichkeit, diesen Kelch an sich vorbeigehen zu lassen, diesen Kelch des Gerichts, diesen Kelch des Zorns. Und er hat nochmal darum gerungen, weil er wusste, wie unendlich schwierig das sein wird. Aber Jesus ist diesen Weg gegangen. Und er hat diesen Kelch ausgetrunken bis zum letzten Tropfen. Das ist am Kreuz geschehen, in dem Moment, dass Jesus sein Leben an deiner und an meiner Stelle gelassen hat. Und er hat dort den Zorn Gottes auf sich genommen, diesen heiligen, diesen gerechten Zorn, der mich und dich treffen müsste. Er ist dafür gestorben. Und darum ist es möglich, weil Jesus gestorben ist und weil er auferstanden ist, dass unser Herz jetzt erneuert werden kann. Auch da, wo wir Menschen verletzt haben mit unserem Zorn. Aber unser Herz kann auch geheilt werden, da wo unser Herz verletzt wurde durch den Zorn von anderen Menschen. Beides ist möglich. Jesus schenkt uns ein neues Herz, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist auch das Neue, was in den Psalmen noch nicht Realität war. Diese Psalmen, nach wie vor sind sie Gottes Wort an uns und wir können sie mitbeten und sie sind ein Riesenschatz für uns. Aber da war noch nicht offenbar dieser wunderbare Plan, den Gott für uns Menschen hatte, dass er diesen Zorn, dieses Gericht selbst tragen wird. Und dass wir durch Gottes Geist von innen erneuert werden können. Aber was heißt das jetzt für uns im Umgang mit dem Zorn? Ich habe drei Anregungen, drei Anwendungen für uns. wie wir selbst mit Zorn umgehen können, als Menschen, die diesen Jesus Christus kennen, als Menschen, die durch Jesus auch erneuert wurden. Zuerst für diejenigen von uns, die verletzt wurden durch andere Menschen und die darum auch einen Wut oder einen Zorn in sich mittragen. Ich glaube, das Wichtigste, was wir aus den Psalmen lernen können, ist, wir dürfen nicht zu schnell sein und das einfach wegschieben. Ich habe eher so die Tendenz, dass ich finde, ja, wenn, oder ich hatte das lange, ich muss es so sagen, dass ich sagte, ja, vergib, es stimmt, vergib, das ist der richtige Weg, natürlich, darauf komme ich gleich noch. Aber wenn wir merken, es ist Wut, das ist Zorn auf einen Menschen, weil wir verletzt wurden, dann ist das keine Lösung, das zu ignorieren, einfach zu sagen, aber du musst vergeben. Der erste Schritt ist, sich dem wirklich zu stellen. Und es kann durchaus hilfreich sein, mal so ein Gerichtspsalm, ein Zornespsalm zu lesen, wie den Psalm 94. Und sich einfach auch das bewusst zu machen, dieser Zorn ist da. Das ist übrigens auch so, wenn du diesen Zorn auf Gott selbst hast. Das gibt es ja auch. Es gibt Momente, wo Menschen einen unglaublichen Zorn auf Gott haben, weil Dinge passiert sind, die sie nicht verstehen. Meine Frau hatte das vor 10 Jahren, als wir in den Kanton Uri gezogen sind. Eigentlich gerade als wir uns entschieden haben, in diese Gemeindegründung zu gehen, ist ihre Schwester im Kanton Uri beim Klettern tödlich verunglückt, mit 21 Jahren. Und das hat sehr viel durchgerüttelt in ihrem Glauben. Und sie hatte lang sehr Mühe, sie hatte nicht an Gott gezweifelt, sie wusste, Gott ist da, aber sie hatte an seiner Liebe gezweifelt. Und da war wirklich ein Zorn auf Gott da. Und ich habe das natürlich gut gemeint, aber ich habe vieles falsch gemacht, auch im Umgang mit meiner Frau. Weil ich war natürlich auch überfordert. Wir gehen da als junge Familie in eine Gemeindegründung und meine Frau hat gerade eine Glaubenskrise. Es hat mich sehr herausgefordert, aber ich musste lernen, das Gott abzugeben. Und auch zu akzeptieren, dass meine Frau jetzt auch Zeit braucht, um mit Gott zu ringen. Und nicht so schnell zu fordern, ja, du musst das einfach akzeptieren. Und es hat die Zeit gebraucht, wo meine Frau da sehr ehrlich damit umgegangen ist, hat sie auch viel gebraucht, um das auch aufzuschreiben und auch seelsorglich, mit seelsorglicher Begleitung das anzugehen. Aber Gott hat das geschenkt, dass aus diesem Zorn wieder eine tiefe Liebe und ein tiefes Getragensein, und ich würde sogar sagen, ein viel tieferes Getragensein heute da ist, als es zuvor da war. Und mich hat das gelernt, Emotionen, eben sie sind auch von Gott geschenkt. Natürlich gibt es auch einen falschen Umgang, aber grundsätzlich ist auch der Zorn nicht schlecht. Und wenn Zorn da ist, dann müssen wir das zuerst mal akzeptieren. Und natürlich gibt es dann den zweiten Schritt, der muss kommen, so wie es in Römer 12, 19 bis 21 heißt, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deine Feinde hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wenn da Zorn ist seit Jahren auf eine Person, dann ist es natürlich wichtig, dass du dich dem stellst und dich auch entscheidest, dieser Person zu vergeben. Gefühle kommen oft nach unseren Entscheidungen. Das ist und bleibt eine Wahrheit. Und trotzdem ist es wichtig, diese Gefühle einfach mal anzunehmen und dann nächste Schritte zu gehen. Jesus hat für uns bezahlt und er kann deine und auch mein Herz erneuern, auch wenn es um Vergebung geht. Und es ist dran, so wie Jesus uns vergeben hat, dass wir diesen Schritt gehen, auch wenn da vielleicht viel Unrecht uns angetan wurde. Die zweite Anregung ist für die von uns, die selbst mit Zorn zu kämpfen haben. Vielleicht bist du ein Mensch, der Emotionen stark empfindet? Meistens sind es ja die Menschen, die dann eher auch den Hang haben, jähzornig zu werden, weil du beides stark kennst. Ist nicht immer so, aber oft ist es so. Und vielleicht kennst du das. Vielleicht wirst du manchmal, gibt es so Momente, wo du wirklich Grenzen überschreitest oder überschritten hast. Die Herausforderung ist ja die, das passiert meistens im engsten Rahmen, an einem Ort, wo man nicht darüber spricht. Also das heißt im Familienrahmen. Und Die größte Hinderung, dass wir das wirklich gut angehen können, ist die Scham. Weil der Mensch schämt sich unglaublich, wenn so etwas passiert ist. Das ist in uns drin. Und die Folge ist oft von beiden Seiten, sowohl vom Opfer wie vom Täter, dass man sagt, das muss unter uns bleiben. Aber der gute Schlüssel, den Jesus uns gibt, ist eben nicht, dass es unter uns bleibt, sondern dass wir eine Vertrauensperson finden, mit der wir das angehen können, mit der wir darüber reden können. Und wenn du selbst eine Person bist, die dazu neigt, also ich kenne das von mir, ich habe gerade in der Kindererziehung bin ich da einige Male an Grenzen gekommen oder an Situationen gekommen, die ich von mir nicht so gekannt hatte, die ich zwar auch schon von meinem Vater kannte, aber ich dachte, nein, Tom, da stehst du drüber, das passiert dir nie. Und wo ich Grenzen überschritten habe, auch meinen Kindern gegenüber. Und wo ich mich dem auch gestellt habe und Gott gesagt habe und auch mit einem Freund gesagt habe, das will ich nicht mehr. Und mir hat geholfen, und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt, dass du die Emotionen konkret auch beobachtest. Also auch rückblickend überlegst, was war der Punkt, wo es von einem berechtigten, guten, grenzsetzenden Zorn, also Zorn, ich meine einfach genau so das Positive, das wir auch sehen, ins Negative gekippt ist. Und übernimm Verantwortung dafür. Übernimm Verantwortung. Es gibt Momente, wo eben diese Emotionen, ich gehe zurück zu diesem Bild, uns übermannen. Und spätestens da ist es unsere Verantwortung, einen Schritt zurückzumachen. Es kann sein, dass du eine Situation verlassen musst. Es kann sein, dass du einen Streit verlassen musst. Nicht, weil das jetzt die gute Lösung ist für den Streit, aber weil es verhindert, dass noch mehr Scherben zerschlagen werden. Das ist eine Realität. Und das kann hilfreich sein. Und später lernst du hoffentlich, oder ich glaube, mit Jesus' Hilfe ist es wirklich möglich zu lernen, dass es gar nicht mehr so weit kommen muss. Aber wenn es so ist, wenn du dazu neigst, dann lass das zu. Aber das Wichtigste im Ganzen ist, lass dir nicht einreden, dass es keine Lösung aus dieser Situation gibt. Ich glaube, das ist das Gefährlichste. Menschen, die in dem feststecken, neigen dazu, ganz viel zu zerstören, weil sie Angst haben, dass keine Veränderung möglich ist. Aber die Wahrheit ist, bei Jesus ist in jeder Situation Veränderung möglich. Wirklich. Und vor allem, Jesus wird dich nicht beschämen. Er kennt dein Herz. Er weiß, was da passiert ist. Er verurteilt dich nicht, wenn du zu ihm kommst. Er nimmt dich an und er hilft dir, dass dein Herz verändert werden kann. Und es ist herausfordernd, es ist beschämend, wenn das ans Licht kommt. Das sehen wir auch in dem Beispiel, das ich vorgesagt habe, für Will Smith. Unglaublich beschämend, die ganze Welt sieht es. Und doch darfst du wissen, dass bei Jesus ist das nicht so. Jesus will dir helfen, aus der Situation herauszukommen. Er liebt dich, er lehnt dich nicht ab. Und du brauchst in einer solchen Situation einen Menschen, dem du vertraust und bei dem du wissen darfst, er wird nicht erschrecken, weil er selbst sein Herz genug gut kennt, dass er weiß, auch er hat diese Fähigkeit oder mindestens jeder Mensch hat diese Herausforderung, dass er Dinge tun kann, die nicht gut sind. Such dir einen Menschen, mit dem du darüber reden kannst und entscheide dich dazu, Schritte zu gehen. Jesus kennt unser Herz. Und er liebt uns trotzdem, egal was du getan hast. Und es gibt Veränderung. Und das Letzte noch, eine Anwendung für die von euch, die bis jetzt gesagt haben, ja, schön und gut, aber ich habe weder Verletzungen, noch habe ich wirklich ein Problem mit Zorn. C.S. Lewis hat eine sehr schöne Anwendung für diesen Psalm, den ich euch vorlesen möchte. Ich kenne Dinge der Innenwelt, die mit Kindern zu vergleichen sind. Die kindischen Anfänge kleiner Schwächen, kleiner Verstimmungen, aus denen eines Tages Trunksucht oder unausrottbarer Hass werden können, welche aber mit Schmeicheln und Scharwenzeln und besonderen Gründen so in uns dringen und dabei so winzig, so hilflos scheinen, dass uns dünkt, es wäre Tierquälerei, sich ihnen zu widersetzen. Gegenüber all diesen hübschen Kleinen ist der Rat des Psalms der beste. Schlag den kleinen Scheusalen den Schädel ein. Also wenn du heute nichts mitnehmen konntest, weil du selbst mit diesem Zorn nicht so herausgefordert bist, dann nimm diesen Rat mit. Dieser Rat bedeutet, manchmal gibt es Dinge, die in unserem Leben ja, so klein kommen, er sagt das eben da so schön, so kleine Verstimmungen oder kleine Schwächen, aber die können zu unausrottbarem Hass werden. die können zu unglaublichen Verletzungen werden. Lass das gar nicht erst zu, sondern schlag denen Dingen, die da in dir hochkommen, dieser Unversöhnlichkeit gleich den Schädel ein. Bring sie Jesus, lass das nicht zu. Lass das nicht zu. Zorn ist ein Gefühl, das uns Gott geschenkt hat, das eine große Herausforderung ist, weil es viel Zerstörung angerichtet hat und viel Zerstörung anrichtet. Aber Zorn ist Gott geschenkt. Und Zorn hat eine sehr positive Seite. Sie hilft uns, Energie zu bündeln. Und sie erinnert uns auch an etwas. Sie erinnert uns, dass Liebe und Zorn zusammengehen. Und dass da einer ist, der uns so unendlich liebt, dass er seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um den Zorn selbst auf sich zu nehmen, den eigentlich uns treffen musste. Amen. Jesus, danke. Danke für dein Wort. Danke auch für den Psalm, ja, wo auch herausfordert, den wir oft auch gerne überlesen. Danke, dass du uns geschaffen hast mit allen Emotionen, auch mit dem Zorn. Und du weißt, jeder von uns, wo das wir stehen, hat wir gut können umgehen mit diesem Zorn, oder ob die einen ja auch sehr Mühe haben und vielleicht auch schon viel ja, Ungutes entstanden ist durch das. Danke, Jesus, dass du für jeden von uns einen Weg hast. Danke, dass du den Zorn auf dich genommen hast, der uns müsste treffen für unser falsches Verhalten. Und danke, dass du unser Herz kannst verändern kannst. Und danke, dass es für jeden von uns Hoffnung gibt. Jesus, wir wollen dich anbeten, du bist unser König. Und du bist der Wunderbare, das wunderbare Lamm, das den Zorn getragen hat, das uns treffen musste. Amen.